schon passiert. Mein Auto ist seit 2 Monaten kaputt, das neue ist noch nicht da. Gestern haben wir das alte verkauft, jetzt musste ich mir das von meinem Papa ausleihen. Er öffnete mir mein Papa, ja, das Auto läuft schon noch, aber das Display fällt dauernd aus. Du kannst gar nicht sehen, wie schnell du fährst. Dann sagt er, aber ein bisschen kann man sehen. Also wenn es Nacht ist, kann man ein bisschen was sehen. Aber am Tag heute, als die Sonne schien, war das ein dunkles Loch, weil es ist ja nur noch Digitalanzeige. So bin ich heute Morgen losgefahren, weil ich dachte, ich kriege das schon hin. Und ich merkte, es war sehr, sehr anstrengend, ohne Kilometeranzeige zu fahren und immer zu gucken. Ich war immer froh, wenn einer vor mir fuhr, der fuhr ordentlich, weil heute ist Sonntag, da fahren die Sonntagsfahrer, die fahren recht ordentlich, das ist richtig gut. Dann bin ich auch in keinen Blitzer reingefahren. Heute war ich froh drum. Und irgendwann sagte ich, Herr, also ich weiß auch nicht, was willst du mir zeigen, so planlos durch die Gegend zu fahren, so ohne Leitsystem, so ohne eine Anzeige, so ohne Orientierungspunkt, das ist doch echt Käse, ist doch das. Naja, sagt er, das passt doch zu dem, was du heute bringen möchtest. Und dann sage ich, naja, schon, aber das wusste ich auch schon vorher, deswegen brauche ich scheinbar nicht. Auf jeden Fall war ich schon eine knappe halbe Stunde unterwegs. Und dann dachte ich, ich muss mal die Automatik in dem Auto anschalten, damit es so hochheizt. Es war einfach kalt und das Licht, es ging immer nicht aus, das Fernlicht ging nicht aus. Und also es war ganz komisch. Und dann habe ich den Knopf gefunden, wo stand Auto, wie für Automatik. In dem Moment, wo ich diesen Knopf drückte, ging das Display an. Ich sage, ja, danke. Ich habe noch nie mich so gefreut über ein leuchtendes Display wie in dem Moment, wo es anging und ich nicht mehr mich so anstrengen musste zu gucken, wie schnell fahre ich eigentlich. Alles andere ist mir egal. Ich brauche ja nur die Kilometeranzeige. Und alles war da und dann habe ich es automatisch wieder ausgedrückt. Und dann denke ich, war das jetzt der Knopf? Aber das Display ging nicht mehr aus. Dann habe ich schnell wieder angedrückt. Und nicht, dass es wieder ausgeht. Also ihr merkt, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Auch ich war heute Morgen schon so unterwegs, dass ich mich umstellen musste und nicht darauf vertrauen konnte, dass es ist wie immer. Und dann komme ich hierher und dann sagt der Thomas, oh, ich habe gerade kein Internet und überhaupt, ich bin hier im Stress. Und dann dachte ich, ja, Seht ihr, wir sind es so gewohnt, Leitsysteme zu haben. Wir sind es auch gewohnt, in gewissen Bahnen zu laufen. Wenn die mal nicht funktionieren, dann kann Panik auftreten, richtig? Gut, dass das bei euch so nicht ist und dass wir da in voller Ruhe jetzt durchstarten können. Also ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich, heute Morgen mit euch unterwegs zu sein und als die liebe Birgit anrief am Dienstag und sagte, na ja, du kommst doch am Sonntag und ich davon noch nichts wusste, war dann schnell zu überlegen, was für ein Thema bringe ich denn mit? Und eine Person hier drin, die kennt dieses Thema schon, die war nämlich auf unserer Jahreswechselfreizeit, die Saskia, genau. Und ich habe diesem Ganzen jetzt auch einen Titel gegeben. Keine Angst vor Goliath. 5 Steine in meiner Hand. Keine Angst vor Goliath. Jetzt werdet ihr mir sagen, habe ich gar nicht. Goliath, wir wissen, ist ganz einfach. Den kann man bekämpfen. Ja, der von damals wurde schon bekämpft und er wurde auch besiegt. Er wurde enthauptet, entmachtet. Das wissen wir. Aber von wem? Und wie? Und gilt das für uns heute auch noch, ist ja die Frage. Also, ich will gar nicht groß in das Leben von David einsteigen, aber so ein paar Punkte möchte ich euch aufzählen. David war der jüngste von 7 Brüdern, war ein Sohn Isais. Und wir wissen, das Volk Israel hat sich einen König gewünscht und dieser König war dann Saul. Und Saul hat Sachen getan, wo Gott einfach irgendwann mal sagte, das geht so nicht mehr. Das geht nicht, du kannst nicht selber als Priester agieren. Das geht nicht, dass du mir nicht gehorchst, wenn ich sage, du sollst die Amalekiter auslöschen, dann sollst du sie auslöschen. Es geht nicht, dass du dich ständig widersetzt. Und Gott hat sich so geärgert, dass er gesagt hat, ich setze dich ab. Du bist nicht mehr mein auserwählter König und ich wähle mir einen Mann nach meinem Herzen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wird David beschrieben, bevor er überhaupt benannt wird. Und Samuel, der Prophet, hat den Auftrag loszugehen Und er sagt, ich kann auch nicht einfach jetzt da hingehen, wo du mich hinschickst und sagen, ich suche jetzt hier und will den neuen König salben. Naja, er hat dann einen Trick gefunden, hat gesagt, ich will mit dir ein Mahl feiern und ich will mit dir Gott anbeten. Und in diesem Zuge hat er dann Isai gebeten, seine Söhne zu holen. Weil er wusste, einer dieser Söhne soll neu zum König gesalbt werden. Der erste war es nicht, der zweite war es nicht. Der eine war stark, der andere war schön, der nächste war braun gebrannt. Wahrscheinlich war der vierte dann gebildet. Also wie auch immer, es kamen die sechs Söhne, die zu Hause beim Isai waren, die kamen und Gott sagte immer, der ist es nicht. Der ist es nicht. Und Samuel sagt, hast du nicht noch einen? Doch, sagt er, einen habe ich noch, den jüngsten. Aber der ist draußen bei den Schafen, der ist nämlich Hirte. Ja, hol ihn. Und als David vom Feld kam, sprach Gott ganz eindeutig, salbe ihn zum König. Er war auch schön und braun gebrannt und groß, dieser David. Er war 17 Jahre alt. Und er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Sein Name, der Geliebte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er wurde von Samuel gesalbt. Gesalbt heißt noch nicht eingesetzt. Gesalbt heißt nur geweiht. Berufen, erwählt. Schon mal vorherbestimmt. Du bist es. Du bist es, du wirst der nächste König in Israel. Aber jetzt noch nicht. Aber du wirst es. Und er wurde gesalbt. Und David ging zurück zu seinen Schafen. Aufs Feld. Er war weiter Hirte. Saul war verworfen. Saul ging es nicht gut. Wir wissen, dass ein böser Geist von Gott über ihn kam. Etwas, was ihn ständig getriezt hat und geärgert hat. Wir wissen, dass es ihm nicht gut ging und dass er natürlich, wie wir auch, wenn wir krank sind, eine Lösung suchen. Irgendwas muss uns doch helfen. Erst sind es die Pillen, dann sind es die Cremchens und dann ist es vielleicht das Gebet und noch ein Gebet und noch ein Gebet und wir wissen einfach nicht, wie und was. Wir suchen so lange, bis wir was finden und es war klar, dieser Geist von Saul, der geht, wenn jemand kommt und Harfe spielt oder Zither. Ja, gell? Barbara, da würdest du lachen und würdest sagen, naja, also wenn mir mein Fuß wehtut und es kommt jemand und spielt Gitarre, ich weiß nicht, ob mir das hilft. Aber Saul wusste es, weil es ihm gesagt wurde. Und dann sagt er, schickt jemand, sucht jemand, der das kann. Und urigerweise war es dieser Hirte auf dem Feld, dieser David, der auch das besonders gut kannte und wovon die Leute wussten. Sie wussten, dass er das kann. Also kam David als Harfenspieler an den Hof und vertrieb den Geist, so oft er spielte. Das ging eine Weile so und dann fing wieder Krieg an. Diese Philister, die waren einfach übermächtig. Diese Philister, die hatten einfach irgendwas gegen das Volk Gottes. Die hatten was dagegen, dass die Israeliten da waren, wo sie sind. Das kommt uns bekannt vor. Gell? Und Saul zieht los in den Kampf mit seinen Kampfgruppen und steht den Philistern gegenüber. Tag für Tag für Tag für Tag. Und es ist schwierig zu kämpfen, weil da gab es einen ganz großen Mann. Da gab es einen Goliath, einen großen, der heißt der Glänzende. Goliath, der Glänzende, ein Riese von 2,80 Meter bis 3,40 Meter, je nachdem, wie man die Elle ausmisst, die da angegeben ist. Also ein sehr großer Mann, der Glänzende, ja nach außen, gell? Glänzen viele, sind viele Leute groß, sind viele Leute scheinbar mächtig und stark. Goliath, ein Mann aus dem Stamm Rapha, er hatte dann noch viele Brüder und sie waren alle so groß. Also der kam aus einem Stamm, wo wirklich Riesen waren. Also es waren sehr, sehr große Menschen. Er hatte eine ganz schwere Rüstung an, die wog schon mal allein 40 bis 50 Kilo. Wer kann sowas tragen? Und sein Speer wog auch noch mal 5 bis 6 Kilo. Und dieser Mann war bei den Philistern dabei. sagen wir, naja, wenn es die normalen Umstände gewesen wären, dann hätten die Israeliten ja gut angreifen können, aber mit dem Riesen in den Reihen, das ist schon mal schwierig. Vor allem, weil der ja auch den Mund so weit aufgemacht hat und gesagt hat, wer seid ihr denn? Wer seid ihr schon? Und der von sich behauptet, ich bin, der euch verhöhnt hat. Ich bin, der euch verhöhne. Wer seid ihr denn? Und zwar 40 Tage lang. Ich bin größer, ich bin stärker, ich bin mächtiger, ich habe mehr zu sagen, ich kann auf euch herabschauen, ich mache mit euch, was ich will. Ich sag euch, wo es lang geht. Wer seid ihr schon? Wer bist du? Ich weiß doch, wie es geht. Ich stehe über dir. Du bist ganz klein, du bist nur ein Opfer. Du bist gar nicht gemeint. Verkriech dich am besten wieder in dein Loch. Du bist doch der Loser. Ihr seid die Loser. Könnt ihr euch vorstellen, wie das war, wenn du das Tag für Tag für Tag... Ist total ermutigend. Dann irgendwann greift man zu Schwert und Schild und geht los, oder? Nee, ich glaube eher nicht. Und die Israeliten haben auch nicht losgeschlagen. Ganz im Gegenteil, sie haben es immer mal wieder den Kopf rausgestreckt und als sie Goliath gesehen haben, haben sie ihn wieder eingezogen. 40 Tage. 40 Tage ging das schon. Wir wissen, dass 40 eine Zahl ist, die in der Bibel ganz, ganz oft vorkommt. 40 ist eine Zahl für die Zeit der Buße und der Umkehr. 40 Tage Zeit haben. Ninive hatte 40 Tage Zeit, um umzukehren. Die Wüstenwanderung ging 40 Jahre, Zeit der Umkehr, Zeit der Veränderung, Zeit des Innehaltens, der Besinnung, 40 Tage Besinnung. Wir haben die 40 Tage um Ostern rum. 40 Tage Veränderung auch bei Noah. Nach 40 Tagen ging das Wasser zurück. 40 Tage der Stärkung, Jesus in der Wüste, in der Versuchung, 40 Tage zur Reinigung. 40 Tage ist eine besondere Zahl. Und nun steht da, ich habe euch verhöhnt. Ich bin der, der euch verhöhnt hat, 40 Tage lang. Das ist eine Zeit, das ist wie so eine Vollzeit, das ist so eine Zeit, nach 40 Tagen ist es abgeschlossen. Und ich habe auch an Silvester gesagt, welche Zeit ist bei euch jetzt abgeschlossen? Wo sind bei euch jetzt 40 Tage rum, wo ihr sagt, mit mir nicht mehr, so nicht mehr? Die Krieger sind da und sie wissen, der kommt und der den Goliath schlägt, besiegelt den Sieg der Israeliten. Wenn Goliath geschlagen ist, haben die Israeliten gewonnen. Wenn dieser eine Goliath besiegt ist, ist das ganze Heer, alles was sich da noch so dahinter versteckt, auch vernichtet. Aber sie trauen sich nicht. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt dieser David. Weil er von seinem Vater geschickt wurde, um seinen drei Brüdern, die an der vordersten Front kämpfen sollten, Essen bringen soll. Ja? Da kommt dieser David, der zu Hause bleiben durfte, der die Schafe hüten durfte, der nicht mit in den Kampf durfte, der kommt jetzt, wird geschickt und guckt da vorne mal nach bei den Schlachtreihen des Herrn, was denn da eigentlich abgeht. Und wisst ihr, mich begeistert total, dieser David kommt und der überschaut die ganze Situation sofort. Der sieht sofort, was da dahinter steckt. Da steckt ja nicht nur ein Riese dahinter, der sich groß aufbaut, sondern was steckt denn hinter dem Riesen? Nämlich genau das, dass da einer ist, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Das steckt da dahinter. Hier geht es darum, die Schlachtreihen, den lebendigen Gott selber klein zu machen, sich zu überheben, und das sieht der David. Aber wie das so ist, dann kommt einer und sagt, naja, ich könnte. Was sind die Bedingungen? Ja, du musst ihn schlagen, diesen Goliath. Du musst ihn töten, damit wir gewonnen haben. Aber das kannst du nicht. Und sein ältester Bruder, der Eliab, der sagt, erstmal, wo hast denn du deine Schafe gelassen? Du kannst doch nicht einfach von deinen Schafen weggehen. Was machst denn du hier? Du gehörst doch hier gar nicht hin. Du darfst doch hier gar nicht sein. Und überhaupt, was bildest du dir ein? Was bildest du dir eigentlich ein? Du bist ganz schön vermessen. Und er sagt sogar, ich kenne deine Bosheit. Haben wir von irgendeiner Bosheit von David gelesen? Naja, aber unter Brüdern, gell, wird es das wahrscheinlich schon geben. Aber wisst ihr, da kommt einer und er sagt, ich helfe euch, ich helfe dir, gegen den Goliath zu kämpfen. Ja, wer bist du schon? Ich bin doch hier der große Bruder. Interessant, diese Mechanismen, die ablaufen. Sein Bruder, sein großer Bruder klagt ihn an, aber David weiß, wer er ist. David sagt, ich hüte meine Schafe oder die Schafe meines Vaters Tag für Tag. Und wenn ein Bär kommt oder ein Löwe und mir ein Schaf wegnimmt, dann laufe ich ihm hinterher. Und dann kämpfe ich um mein Schaf. Und ich töte den Bär und den Löwen. Und der Herr, der mir hilft zu siegen gegen Bär und Löwe, der Herr, der mich vor diesen Tieren errettet hat, er wird mich auch vor dem Philister erretten. Sicher? Schauen wir mal. Saul ist begeistert. Selbst Saul traut sich nicht. Und Saul sagt, okay, aber damit du gut kämpfen kannst, brauchst du meine Rüstung. Du hast ja keine Rüstung, du hast ja nichts. Also, du brauchst meine Rüstung. Und wir alle wissen, als David sie angezogen hat, kann er sich kaum bewegen, weil die Rüstung so schwer ist. Weil er es gar nicht gewohnt ist, in dieser Rüstung vom Saul unterwegs zu sein. Weil er kein Krieger ist, der in den Schlachtreihen steht, in den Heerscharen eingereiht ist, sondern weil er eigentlich nur ein Hirte ist. Und ich liebe David dafür, dass er sagt, tut mir leid, aber in dieser Rüstung kann ich nicht kämpfen. Das sind nicht meine Waffen. Das ist nicht meine Rüstung. Das ist nicht meine Ausrüstung. Wie oft sagen wir, ja, wenn ich so prophetisch gucken könnte, wie der Gerd, oder wenn ich so voller Liebe wäre wie die Barbara, oder wenn ich so wie die Saskia singen könnte, oder wenn ich das könnte oder jenes könnte, wenn ich die Rüstung, wenn ich die Waffen einer anderen Person hätte, dann könnte ich mutig vorangehen. Nee, eben nicht. Hier steht, dass wir nicht die Rüstung eines anderen anziehen können. Das geht nicht, sondern dass wir unsere Rüstung nehmen müssen, die wir haben. Und wir haben eine, ob wir jetzt seit einer Woche gläubig sind, seit 3 Tagen, seit 5 Monaten, seit 20, 50, 70 Jahren, ist völlig wurscht. Wir alle haben unsere persönliche Ausrüstung von Gott, um gegen einen Goliath zu kämpfen. Wir alle haben sie, ihr habt sie. Und zieht bitte nicht die Rüstung eures Nachbarn an. Damit wäre der nämlich ungerüstet. Blöd. Brauchen wir nicht. Wir brauchen unsere eigene und unser Nachbar braucht seine eigene auch. Was ist denn Davids Ausrüstung? Davids Ausrüstung ist der Hirtenstab. Der Hirtenstab, die Hirtentasche, die Schleudersteintasche, die Schleuder und 5 glatte Steine. Erinnert mich sehr an Jesus. Der Hirtenstab. Ich bin der gute Hirte. Und wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, ich höre diesen Hirtenstab, der mir vorausgeht, der auf den Stein klopft und mir zeigt, wo ich hin muss. Er hat eine Hirtentasche, er hat eine Schleudersteintasche, er hat alles, was er braucht, um seine Schafe, nämlich uns, zu verteidigen. Also für mich ist das ein ganz tolles Bild schon auf Jesus gesehen. Und er hat 5 glatte Steine. Und die Steine wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken. Aber erst noch dieser eine Satz. Wenn David aufsteht mit seiner Ausrüstung, dann hat er einen Satz, den er dem Goliath entgegenschleudert. Erstens sagt er ihm, was ihm nicht passt. Du verhöhnst hier die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, das geht gar nicht. Und er sagt, ich komme in dem Namen des Herrn. Deshalb, egal welche Ausrüstung du hast, wenn du im Namen des Herrn kommst, ist deine Rüstung, Ausrüstung, Begabung, Berufung genügend, ausreichend, durchschlagend. Weil im Namen des Herrn es gibt nichts Stärkeres. 5 Steine. Warum 5? Hätten doch auch bloß einer sein können. David wusste doch, einer reicht. Warum waren es 5? Ich denke, weil David gewusst hat, Gott schenkt den Sieg und ein Stein reicht. Ganz bestimmt. Und es ist auch kein Unglauben, wenn man 5 Steine hat. Und es ist auch nicht die Selbstsicherheit, sondern es ist einfach keine Selbstüberschätzung. Ich nehme 5 Steine mit, weil ich weiß, dass ein einziger Stein töten kann. Aber ich nehme diese 5 Steine mit. Warum hat er nicht 10 Steine mitgenommen? Damit er auf Nummer sicher geht, falls der 1., 2., 3., 4., 5., 6. nicht trifft. Das wäre eine Selbstunterschätzung gewesen, eine Gottesunterschätzung gewesen. Er unterschätzt Gott. Oder er hätte sich selber überschätzt. Ich brauche nicht weniger und nicht mehr. Ich brauche diese 5 Steine. Die reichen mir. Manchmal kommen wir vor lauter Steine sammeln nicht dazu, sie auch anzuwenden, gell? Manch einer hat wahrscheinlich 20 Steine in seiner Hirtentasche und sagt, naja, bevor ich nicht 50 habe, gehe ich nicht auf die Straße, werde ich auch nicht in eine Gemeinde gehen, werde ich auch nie von Gott erzählen. Das ist es nicht. Es sind diese 5 Steine. Gott kann immer helfen. Ob ihr jetzt 10 Steine habt oder nur 2 Steine habt, er kann immer helfen. Aber er möchte, dass wir in geistlicher Hinsicht auch unserer Verantwortung nachkommen, Vorsorge zu treffen. Gut ausgerüstet zu sein, und da sind mir die 10 Jungfrauen mit ihren Öllampen eingefallen. Gut ausgerüstet sein, damit in der Not immer noch mal ein Stein da ist und noch ein Stein da ist. Aber es müssen keine 10 sein, weil ich komme ja im Namen des Herrn. In Epheser 6 heißt es, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Gut, bei David sind es 5 glatte Steine. Warum glatte Steine? Warum nicht so schöne eckige Steine, die sich mit ihren Ecken so schön in den Körper reinbohren können? Ganz einfach, die würden ihr Ziel nicht erreichen. Weil glatte Steine eine stabilere Flugbahn haben. Deswegen geht David und sammelt im Fluss glatte Steine. Und es braucht eine Zeit der Auswahl. Glatte Steine sind nicht von Anfang an glatt, sondern sie werden im Wasser immer glatter. Sie werden im fließenden Wasser immer glatter. Und David wusste, wo er suchen musste. Er musste die guten Steine im fließenden Wasser, da wo sie geglättet werden, da wo sie geformt werden, da musste er sie suchen. Wir nennen fließendes Wasser auch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sorgt für uns für die nötige Durchschlagkraft. Deswegen glatt werden, im Geist sein, um die nötige Durchschlagkraft zu haben. Dieser eine Stein hatte eine massive Durchschlagkraft. Und er hat den Goliath auf Anhieb getötet. Durch die Leitung des Heiligen Geistes, also dieses sich bewegen in diesem Wasser des Lebens, haben wir auch immer wieder die richtigen Worte. Worte, die eine Durchschlagskraft haben. Worte, die nicht leer zurückkommen, nämlich die Worte Gottes. Ich komme ja im Namen des Herrn, also komme ich auch im Namen seiner Worte. Und jetzt merkt ihr, wie wichtig es ist, diese Steine diese Worte zu finden, die geglättet werden in uns. Ihr habt die Bibel bestimmt schon, weiß ich nicht, 20 Mal durchgelesen. Ihr habt jedes Wort schon mindestens 500 Mal gelesen. Aber hat es schon die Bedeutung, die es heute hat, vor 2 Jahren gehabt oder vor 20? Es formt sich immer mehr im Lesen, im Verinnerlichen. Und wir brauchen gar nicht alle Worte der Bibel, sondern die, die Gott mir aufs Herz legt. So, und dann sagt die Sabine, ja, ich habe heute das und das Wort aufs Herz gekriegt. Und dann denke ich, okay, und ja, aber mir sagt es jetzt nichts. Ja, warum? Weil es ihr Wort ist und ich ein anderes kriege. Es ist ihr Stein und mein Stein ist ein anderer. Die Situation, wo sie diesen Stein gebraucht, ist eine andere als da, wo ich meine Steine gebrauche. Aber wir brauchen diese Worte Gottes. Und jetzt möchte ich das, was mir Gott gezeigt hat, wie die 5 Steine heißen könnten, da einfügen. Also, der Heilige Geist gibt uns die nötige Durchschlagkraft. Der Heilige Geist leitet uns durch die richtigen Worte. Aber das Ganze braucht ja auch ein Fundament. Und diese Steine, die ich einstecken habe als Fundamentsteine, da ist der erste Stein die Familie. Wo gehöre ich hin? Wir gucken auf David. Wo kam David her? Er kam aus einer Familie aus Bethlehem, wo er genau gelehrt wurde, die Bücher Mose, wo er genau in diesem Wort auch gelebt hat. Also er hat es verinnerlicht. Und wir waren jetzt von Kia aus kurz vor Weihnachten in Israel und wir merken, dass messianische Juden und Juden, die haben das Wort Gottes verinnerlicht. Die haben das verinnerlicht. Die können dir, die zitieren dir hier Sachen, da schlagerst du mit den Ohren. Und du als Christ denkst, du kennst deine Bibel. Witz, komm raus, du bist umzüngelt. Nein, nicht. Also, er wusste, wer er ist. David wusste, wer Gott ist. Wahrscheinlich hatte er auch schon eine Beziehung, denn er hat ja sie ja angefangen zu leben. Er kennt seine Herkunft, er kennt seinen Stand und das alles kommt aus dieser Lehre heraus. Familie, was ist unsere Familie? Natürlich haben wir eine Herkunftsfamilie und egal wie die war, die ist nicht dafür verantwortlich, zu welcher Familie wir heute gehören. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir gehören zu Jesus. Wir gehören zum Vater im Himmel. Mit dem Heiligen Geist in uns. Das ist die Familie. Diesen Stand dürfen wir einnehmen, müssen wir einnehmen. Das ist der erste Stein, worauf ich mich stelle. Ich stelle mich drauf, zu wem gehöre ich denn? Der zweite Stein ist für mich dieser Gehorsam. Wenn ich weiß, wo ich hingehöre, gehorsam zu sein, wenn ich erkenne, was Gott für mich will. Gucken wir uns David an. David war der 7. Sohn Isais. Was hat er gemacht? Die Schafe gehütet. Was hat er gemacht, als er als König gesalbt wurde? Die Schafe gehütet. Was hat er gemacht, als er, nachdem er bei Saul war und nicht mehr gebraucht wurde? Die Schafe gehütet. Merkt ihr das? Merkt ihr was? Gehorsam sein. Es war noch nicht seine Zeit. Er kann nicht mit irgendeiner brachialen Kraft eine Mauer durchbrechen und sagen, aber jetzt bin ich ja König, bin ja schon gesalbt, also will ich das auch werden. Nein, er hat sich untergeordnet. Er war gehorsam. Und er hat die Schafe seines Vaters gehütet, und zwar von Herzen. Sonst hätte er Bären und Löwen einfach reißen lassen und gesagt, naja, auf das eine kommt's nicht an, bevor ich mich in Gefahr begebe und halte ich doch lieber meinen Mund und halte mich zurück. Nein, nein, er hat seinen Job da draußen auf dem Feld, weit weg von dem, was Leute gesehen haben, gemacht im Gehorsam, weil es für diese Zeit seine Aufgabe war. Da gehört Demut dazu. Da gehört ein Dienemut dazu, zu dienen. Zu wachsen an einer Stelle, die niemand sieht, aber gehorsam zu sein. Und wenn ihr zurückguckt in euer Leben, dann werdet ihr merken, ihr hattet so Zeiten, wo ihr einfach nur gehorsam, vielleicht manchmal nichts tun konntet. Wo ihr gehorsam an einer Stelle gedient habt, wo es keiner gesehen hat. Oder es auch heute noch tut. Ist völlig wurscht. Das ist mein zweiter Stein, der in mein Herz hinein gefallen ist. Der dritte Stein ist der Glaube. Glaube und die Schritte zu gehen. Glaube erwächst aus dem Stand, aus der Familie. Glaube heißt, okay, jetzt habe ich gelernt, der Gott ist ein Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Gott ist ein Gott, der alles kann, der kann das Meer teilen, der kann alles Mögliche machen, der kann das Manna vom Himmel fallen lassen, er kann uns aus der Gefangenschaft ins gelobte Land bringen. Alles das wusste David. Das ist Glaube. Nee, das eine war Wissen und das andere musste erst wachsen, nämlich der Glaube, dass es wirklich so war und dass das Auswirkungen auf mein Leben heute hat. Also heißt es Schritte gehen, ausprobieren, ob das stimmt, was damals war vor 1000 Jahren, ob das heute noch stimmt. Mutig vorangehen, sich wirklich einzusetzen, David hat es getan. Und damit das Vertrauen einzuüben, wenn es einmal gelungen ist, dann gelingt es vielleicht nochmal, dann gelingt es vielleicht nochmal, dann gelingt es vielleicht nochmal. Also ich brauche diesen Stein, ich glaube, dass ich im Namen des Herrn komme. Ich glaube, dass Gott alles tun kann. Ich glaube das und ich weiß es nicht nur. Und ich probiere es aus. Und dann gibt es da so einen nächsten Stein. Mein vierter Stein ist die Kraft. Wenn ihr herausfindet, dass das, was ihr geglaubt habt, Wahrheit ist, was bekommt ihr dann? Kraft, Mut, Zuversicht, vorwärts zu gehen. Überlegt mal, wann ihr das letzte Mal von Gott etwas erbeten habt und er hat es gemacht, habt ihr es überhaupt mitgekriegt, dass er es gemacht hat oder war das dann so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr mitgekriegt hat? Bei uns bei Kirche im Aufbruch geht es immer mal wieder ums Geld. Und es ist nicht einfach, weil wir gerade kaum Belegung haben oben. Und eine Riesenbatzensumme jetzt auf uns zukommt Ende Januar und wir für eine Riesensumme glauben müssen. Wir haben das schon mal gemacht im Dezember. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt kam meine Maria zu mir und sagte, Grit, wir müssen Heizöl tanken. Das eine Haus ist gleich leer gelaufen. Also es kann sein, wenn es ganz leer läuft, dann ziehen wir nur noch den Dreck aus dem Tank hoch. Und ich dachte, klasse, ich weiß, was das kostet, wenn wir jetzt 20.000 Liter Heizöl kaufen müssen. Aber wir kaufen mal nur die Hälfte, weil wir haben ja gar kein Geld. Und wir haben ja ein bisschen was angespart auf dem Wärmekonto. Also kaufen wir nur die Hälfte, vielleicht müssen wir dann nicht so viel vorab zahlen. Und dann hat mich Gott bei den Ohren gepackt und hat gesagt, glaubst du, dass ich Möglichkeiten habe? Sag ich, ja Herr, ich mag dich nicht immer nur um Geld bitten. Also ich will meinen Glauben ja auch mal in was anderem üben. Glaubst du, dass ich Lösungen habe? Ja, schon, ja, aber. Dann sagt er, dann geh jetzt und ruf bei der Heizölfirma an und frag mal nach, was wäre wenn. Das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, so und so sieht's aus. Ich musste ehrlich sagen, dass wir kein Geld haben, um Heizöl zu kaufen. Wir müssen also so viel, wir können nur so viel Heizöl nehmen, wie auf dem Wärmekonto schon angespart ist. Er sagt dann, naja, wenn Sie jetzt nur das eine Haus betanken, dann brauchen Sie nichts zuzahlen. Da sage ich, ja, und wenn ich alle Häuser betanke, wie viel muss ich denn dann zuzahlen? Dieser Mann an der anderen Seite hat gerechnet und hat gesagt, wann tanken Sie dann wieder? Da sage ich, naja, im Herbst. Und dann sagt er, naja, wenn wir das jetzt nehmen und wenn wir dann das nehmen bis Herbst und das und so. Ich schicke Ihnen die 20.000 Liter, Sie brauchen jetzt gar nichts zu bezahlen. Hä? Ja, wir müssen halt jetzt von der Rechnung, die erstellt wird, halt als Wärmekonto, also wir zahlen viel Geld pro Monat, damit dieses Wärmekonto angefüllt wird, aber wir müssen jetzt im Moment nichts machen und wenn Herbst ist, dann werden wieder andere Zeiten. Aber jetzt hat uns das geholfen und das Heizöl kommt und es kostet uns im Moment nichts. Und ich staune, wie vielfältig Gott wirken kann. Der hat uns nicht einen Batzen Geld geschickt. Nach der Silvesterfreizeit bekam ich eine E-Mail von einem, der auf der Silvesterfreizeit war. Und der sagt, Grit, wenn ihr Geld, ihr braucht ja immer wieder Geld, aber ist es im Moment nötig? Und wenn ja, sag mir eine Summe. Dann habe ich meine Bürofrau angerufen, dann habe ich gesagt, du, wenn wir jetzt eine Summe sagen sollten, was würdest du sagen? Ja, dann sagt sie, ich sag dir eine Summe, 16.789,59 €. Das ist die Summe, die wir brauchen jetzt am Jahresanfang für unsere Versicherung, fürs Gelände und die Häuser. Ich habe mir die Summe aufgeschrieben, habe gesagt, gut, okay, ich überlege nochmal und habe dann eine E-Mail geschrieben. Lieber sowieso. Ja, wir sind immer wieder herausgefordert und wir brauchen 16.789,59 € für die Versicherung. Du kannst dich gerne dran beteiligen. Ihr seht, mein Glaube ist groß. Standepede kam eine Mail zurück. Ist okay, Grit, wohin soll ich es überweisen? Wir übernehmen den gesamten Betrag. Du hast es in Echtzeit auf deinem Konto. Kann ich es fassen? Ich habe es ausprobiert. Ich bin nur am Ausprobieren. Aber wisst ihr, genau das ist das, was mir jetzt die Kraft gibt, für diesen Monat für eine ganz andere Summe noch zu beten. Und meine Vorstände habe ich überzeugt, mitzubeten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich bin in der Resignation mehr als in der nach vorne schauen. Aber Gott gibt uns ständig etwas, wenn er unsere Gebete erhört. Und dann habe ich an Silvester noch einen Vers gezogen. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es erhalten. Und ich dachte, ja Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber es gibt mir die Kraft zu glauben und ich will da Schritte weitergehen. Und ihr seht, ich bin noch ganz vorsichtig, weil ich traue es ihm schon zu. Aber ich denke immer, bei uns nicht, bei allen anderen ja, die sind fromm, die glauben viel mehr als ich. Da macht das bei uns nicht. Und ihr merkt, das ist der Punkt, wo ich wieder zurückkommen muss. Also diese Kraft, und diese Kraft hat David auch bekommen. Er hat es ausprobiert, gegen Löwen und gegen Bären zu kämpfen. Er hat ausprobiert, im Namen des Herrn zu kommen. Auf seinem Feld, im Verborgenen hat er es ausprobiert, um die Kraft zu haben, die er jetzt gebraucht hat, wenn er dort steht vor diesem Goliath. Und jetzt kommt dieser fünfte Stein. Fünf Steine in meiner Tasche. Für euch können die anders aussehen. Das ist die Verkündigung. Gebt Zeugnis. Erzählt es. Erzählt, was Gott getan hat. Erzählt es und zeigt den anderen. Gebt Zeugnis, tut Zeichen und Wunder, so wie Christus es getan hat. Aber geht, das ist der fünfte Stein. Das ist ein Stein, der hat ganz viel Kraft. Und er wird mehr Steine hervorrufen, die alle glatt sind oder geglättet werden im Laufe der Zeit, die sich in dieses Wasser hineinbegeben, damit sie wirklich glatt geschliffen werden. Und mit diesen Steinen verändert sich dann auch unser Herz durch den Heiligen Geist. Dieses fließende Wasser, mit all dem, mit diesen fünf Steinen der Familie, Gehorsam, Glauben, Kraft und Verkündigung, verändert sich etwas in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Und er formt unsere Gedanken und Worte zur richtigen Zeit mit dem richtigen Inhalt. Er formt es damit, das, was wir erlebt haben, das, was wir eingesammelt haben, abrufbar wird, wenn wir es brauchen. Das ist das, was du tun kannst. Wisst ihr, was Jesus braucht? Jesus braucht fünf Steine. Jesus hat sich auch fünf Steine gesammelt. Oder sammelt sich. Nein, er sammelt sich täglich. Und du gehörst dazu. Fünf Steine, er braucht keine 10, keine 15, keine 120 für die ganze Welt, sondern er braucht fünf. Fünf Steine können gesehen werden für den fünffältigen Dienst. Er braucht die Apostel, er braucht die Lehrer, er braucht die Evangelisten, er braucht die Propheten und er braucht die Hirten. Der fünffältige Dienst, fünf Steine, die sich Christus aufbaut. Die Gott aufbaut, damit der Leib Christi gebaut wird. Und diese Steine, wir wissen es alle, sind auch von Anfang an nicht wirklich glatt. Sondern wir werden gefunden als der eckige Stein. Und dann dürfen wir hineintauchen in dieses Wasser des Heiligen Geistes, in dieses Lebenswasser, um geschliffen zu werden. Vom Heiligen Geist, aber auch von dem, dass wir miteinander unterwegs sind. Und das ist ein schmerzhafter Prozess manchmal. Wir reiben uns dermaßen aneinander, dass das nicht schön ist. Aber nur so werden wir zu glatten Steinen, die Gott benutzen kann. Und er braucht nur diese 5. Er braucht nicht 120 verschiedene Begabungen, die irgendwo irgendwie sind, sondern er braucht, und dann braucht er dich, damit du losgehst, wenn du geschliffen bist. Aber erst schleift auch Jesus im Verborgenen. Wenn du berufen wirst, wenn du erwählt wirst, dann wirst du erstmal geschliffen. Du hast schon lange den Eindruck, dass du ein Hirte bist. Und im Laufe deines Lebens merkst du bist ein Hirte, du bist ein Seelsorger, du bist jemand, der sich kümmert, jemand, der sieht, bevor der andere den Mund aufgemacht hat. Du bist derjenige, du bist dieser Stein und du wirst von Gott geschliffen mit dem Heiligen Geist. Ob du eine Ausbildung machst oder nicht, indem du in deine Gemeinde gehst und die andere sagen, hat die schon wieder. Du wirst geschliffen, du wirst so geschliffen, dass du als dieser Hirte irgendwann heraustreten kannst und Menschen kommen und deinen Dienst in Anspruch nehmen. Beim Evangelisten genau dasselbe. Bei manchen passiert es schneller, bei manchen weniger schnell. Und auch hier merken wir, manchmal sind wir so neidisch auf den anderen neben uns, der die Begabung hat und die Begabung hat. Gott braucht uns alle. Er braucht alle fünf Steine. Aber er braucht nicht immer alle 5 Steine an einem Ort zu einem Ereignis. Richtig? Manchmal muss er die Evangelisten rausziehen. Und die stehen dann in Stuttgart auf der Königstraße. Und da machen die dann ihren Dienst. Während der Hirte, der Seelsorger, nicht auf der Königstraße steht, sondern in seinem Kämmerle sitzt. Manchmal braucht es den Apostel. Der Apostel muss nicht unbedingt auf der Königstraße stehen. Der Apostel ist einer, der in Gemeinden unterwegs ist, der zusammenschließt, der Netzwerke schafft und der dadurch Menschen erreicht. Und manchmal braucht es den Propheten. Stellt euch die prophetischen Leute auf der Königstraße vor, wenn die Worte Gottes einfach so rausposaunen würden. Merkt ihr, Gott hat uns als Steine geschaffen, die wir geschliffen werden und ganz oft im Verborgenen. Bei mir hat es lange gedauert. Und trotzdem, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, dann merke ich, dass er mich von Anfang an, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, geschliffen hat für das, was ich heute tue. Alles waren Schritte auf diesem Weg, alles waren Schleifmomente und glaubt mir, und das wisst ihr selber, das ist nicht immer Honigschlecken. Das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, wenn da so eine Kante von dir abgerieben wird und du auch noch bekennen musst, dass diese Kante nicht gut an dir war, wo du doch immer recht hast und immer alles kannst und immer alles besser weißt und immer ganz perfekt bist und dann schleift Gott da was ab und du denkst, Scheibenkleister, da war ja doch was. Und dann kommt die nächste Ecke und die nächste Ecke. Aber er macht glatte Steine draus, um den Leib Christi aufzuerbauen. Jesus bereitet seine Leiterschaft, seine Mitarbeiter im Fluss vor. Im Fluss. Der Andreas Keller, der hat es gesagt, Vorbereitung der Gemeinde im Schiffsbauch. Und ich habe mir die Predigt angehört. Das ist nichts anderes. Im Schiffsbauch wirst du vorbereitet. Du wirst vorbereitet erstmal in der Abgeschiedenheit. Nicht auf der großen Bühne. Und Wasser und Heiliger Geist sind für diese Vorbereitung notwendig. Jemand hat herausgefunden, dass es noch 4 Geschwister vom Goliath gab, die David mit seinen Kampfleuten auch besiegt hat. Also sie kamen aus dem Stamm Rapha, sie waren alles Riesen und später sind nochmal 4 Riesen aufgetreten, die alle mit Namen benannt werden. In der Chronik und auch im 2. Samuel 21 und in der 1. Chronik, da kann man das nachlesen, 20, dass da eben es nochmal Riesen gab, die später auftraten und David aber sie mit seinen Kriegsleuten bekämpft hat. Also David hat im Prinzip 5 Riesen geschlagen, 5 dieser Männer geschlagen. Und diese Männer stehen dafür, dass sie gegen das Volk Gottes kämpfen, dass sie Gottes Volk verhöhnen. Der Satan verhöhnt Gott. Aber wir wissen, Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Deswegen jetzt die Frage an dich. Wo steht dein Goliath? Hast du einen gerade in deinem Leben? Wer baut sich vor dir auf und sagt, naja, das schaffst du nie? Wer erhebt sich über dich und drängt dich in eine Ecke und du traust dich nicht rauszutreten? Welcher Berg hat sich groß gemacht und du denkst, Gott kann viel, aber das nicht? Wo ist dein Goliath? Vielleicht in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, vielleicht sogar in dir selber? Welcher Krake, die dir das Leben nimmt, die dich für unwürdig erklärt, müsstest du mal den Kopf abhauen? Unser Wissen reicht nicht aus. Es braucht unser Handeln, unser bewusst sich entscheiden, mit mir nicht mehr. Dieses bewusste Hervortreten, das David auch gemacht hat, dem Goliath entgegenzutreten. Du verhöhnst die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Ich aber sage dir, ich komme im Namen des Herrn, unseres Gottes. Und ihr habt alle die Worte, die die Wahrheit darüber sagen, dass wir zum Sieger gehören. Dass Christus mit seinem Tod am Kreuz für alles, auch für jeden Goliath, der uns verhöhnen will, schon gestorben ist. Für alles, was uns klein macht. Für alles, was wir zulassen, was uns klein macht. Für alles, was uns in die Ecke drängt, ist Christus schon am Kreuz gestorben. Er hat es alles eingesammelt. Damals schon. Und er hat es genommen und er hat es runtergetragen in das Reich des Todes und hat es dort unter abgeliefert und hat gesagt, das ist nicht mehr von meiner Welt. Und er hat dem Teufel die Schlüssel abgenommen. Die Schlüssel, dich einzusperren, dich zu beschämen, dich klein zu machen, dir die Würde zu nehmen, dich zu töten, dich einzukerkern. Er hat dem Teufel die Schlüssel genommen. Und wer zu Christus gehört, gehört nicht mehr in die andere Welt. Der Schlüssel liegt bei Jesus. Aber er liegt bei Jesus. Für den ich mich Tag für Tag neu entscheiden darf und muss. Ja, ich gehöre zu dir. Und das darf mich nicht mehr klein machen. Und wenn die Welt noch so laut schreit, das darf mich nicht mehr klein machen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So wie Christus gesalbt wurde zum König über den Juden, und auch da, seht ihr, das war auch so ein David, der ist im Verborgenen aufgewachsen. Er hat gedient, er hat gearbeitet als Zimmermann. Er ist nach 30 Jahren erst aufgetreten, er wurde auch geschliffen. Er musste dann, als er aufgetreten ist, auch nochmal in der Wüste geschliffen werden, nochmal zeigen, ja, stopp mal, ich lebe doch nicht vom Brot allein, sondern wir kennen diese Sätze. Er wurde geschliffen und immer wieder geschliffen und ich glaube, das hat ihm auch wehgetan. Auch er wurde geschliffen inmitten seiner Jünger immer wieder. Aber er ist aufgetreten, weil er gesalbt war, er war erwählt, er war berufen. War er schon gleich der König? Nein, das war er nicht. Ist er heute der prachtvolle König, der irgendwo auf dem Thron sitzt? Nicht für die Welt, aber für uns. Alle Christen sind durch Christus gesalbt mit dem Heiligen Geist und bestimmt für den Zweck, das Königreich Gottes kundzutun. Packt eure 5 Steine ein, ihr wertvollen Steine. Packt sie ein, stellt euch drauf, nehmt sie mit. Und wo immer ihr sie braucht, nehmt sie nicht, um Menschen zu erschlagen, sondern um das, was dahinter steckt, was Gott verhöhnen will, das dürft ihr erschlagen, aber nicht Menschen. Und vielleicht, wenn ihr euch mit den Steinen etwas beschäftigt, vielleicht kommt ihr drauf, wie eure Steine heißen und welchen Stein der Liebe ihr noch einpacken wollt. Steine, die ihr weitergeben wollt. Etwas, was anderen auch eine Sicherheit gibt. Ich glaube, da kann man noch lange mit diesem Thema spielen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort mächtig und groß ist, egal ob es im Neuen oder Alten Testament steht. Du bist die Erfüllung des Alten Testaments. Du hast uns durch David gezeigt, wie es ist, als dieser Mensch zu leben, als der du auch schon gelebt hast. Du bist der König aller Könige und du bist ein Gott. Aber du hast uns in deine Familie berufen und gesalbt dazu. Und Herr, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der das in uns stabilisiert, der das in uns klar macht, der uns mutig macht, der uns hilft, wirklich hinzuschauen, uns nicht mehr zu verkriechen, zu verstecken, sondern zu sagen, ja, hier bin ich, in deinem Namen komme ich. Und in deinem Namen bin ich da, um das dieser Welt kundzutun, was du getan hast, Jesus Christus, für uns am Kreuz. Der Sieg ist errungen. Alle Ehre dir, so danke ich dir und preise deinen Namen. Amen.